Sukhodan. Kultur, wo unter tut geht.
Weine nicht, weil es vorbei ist, sondern lächle, weil es so schön war. Das Zitat begleitet mich schon lange Zeit. Es ist vom kolumbianischen Schriftsteller und Journalist Gabriel García Márquez. Und ich finde das einen wunderschönen Einstieg in die Sendung zum Thema Tod und Trauer. Aber ist das so einfach, wie es der Literaturnobelpreisberger mal gesagt hat? Nicht rennen, weil es vorbei ist, sondern lächeln, weil es so schön war? Wie unterschiedlich gehen Menschen mit Verlust um? Wie geht man in anderen Kulturen mit dem doch komplexen und nicht fassbaren Thema um? Wieso macht der Tod, obwohl sich niemand dem entziehen kann, so vielen Menschen grosse Angst? Wie lange geht es, bis die Heiterkeit wieder zurückkommt? Oder kann man sogar weitergehen und den Tod vielleicht zu einer heiteren Sache machen? Ein Blick in den Kalender hat uns veranlasst, die Frage in der heutigen Sendung aufzugreifen. Morgen ist Halloween, übermorgen Allerheiligen und letzte Woche hat das Berner Stadtfestival endlich menschlich stattgefunden. Heute bei Radio Rabe in der Sendung Subkultan und diese Woche das Thema, das unter Tod geht. Mein Name ist Hüseyin Aydemir und ich führe euch durch die heutige Sendung. Schön, seid ihr dabei.
Subkutan. Wirst du, das ist jetzt eine andere Frage, aber wirst du gerne wissen, wenn und wo du stirbst?
Nein, ich glaube lieber nicht. Nein.
Die das so lachen, ist Andrea Sutter. Sie will zwar nicht wissen, wenn sie stirbt, aber über das Sterben selber und was nach dem Tod passiert, da denkt sie viel darüber nach. Sie hat zusammen mit dem Hannes Hergarten das Projekt «Heiterer Tod» ins Leben gerufen. Das Ziel von diesem Projekt ist es, die Auseinandersetzung mit dem Tod ins Leben zu holen. Zum Beispiel, indem man zusammen an einem Sarg bastelt. Im Rahmen des Berner Stadtfestivals «Endlich menschlich» haben Andrea und Hannes letzte Woche im Progger ein «Heiters Sargatelier» angeboten. Meine Redaktionskollegin Alix Regenas ist jetzt bei uns live im Studio. Sie nimmt uns mit in den Progger, wo das Sargatelier stattgefunden hat.
Mit viel Schwung biege ich in den Innenhof des Progger ein. Ich kippe mein Velo an den Veloständer und schaue mich um. Links von mir hängt ein grosses Holzschild über einem Türeingang. Darauf steht «Heiteres Sargatelier». Dort drin treffe ich mich heute mit Andrea Sutter. Sie hat zusammen mit dem Hannes Hergarten 10 Jahre lang die heitere Fahne mitbetrieben. Jetzt verwirklichen die beiden unter dem Namen «Heiter weiter» eigene Projekte, wie eben das «Heiteres Sargatelier». Neugierig laufe ich das kleine Stegli auf und betritt einen gemütlichen Raum mit vielen Sesseln und violettem Licht. Die Andrea sei gerade nicht da. Sie sei gerade am Kaffeeböhnli holen, sagt man mir. Ich suche schon mal ein Plätzchen und mache mein Mikrofon startklar. Ich habe Kinder an einem kleinen Tisch im Sargatelier und die Szenerie vor mir erinnert ein bisschen an ein Wimmelbild. Auf einem Schrank hockt ein ausgestopfter Pfau, daneben ein kleines Bild von einem Jesus. Ein grosser Strauß Federn zum Basteln, daneben die Mischeli. Es hat Perlen, die man brauchen kann, in einem Krimskrams. Koffer stecken ein paar Holzstücke. Und neben mir holt ein Mann auf eines dieser Holzstücke eine Beerdigungsszene. Rechts von mir beschäftigt sich eine Frau mit einem Fragebogen über den Tod und weiter hinten käfeln ein paar Leute. Neben ihnen drei Särge. Einen mit ein paar Schuhe draufgeklebt und einem Holzmosaik. Dahinter einen aus groben Planken zusammengezimmert und ganz am Schluss einen mit schwarzem Tüll und ein paar Plastikblumen draufgeklebt. Gleich darauf abends begrüsst mich Andrea. Eine herzliche Frau in ihren 30ern mit halbhinteren gebundenen Haaren und ruhigen Bewegungen.
Hoi Andrea, hallo. Ja, herzlich willkommen bei uns im «Heiteren Sargatelier». Hättest du Lust und Zeit, dich auf das einzulassen?
Das habe ich natürlich. Sie hat mir einen QR-Code an, den ich scannen kann und auf meinem Handy ploppt das Einführungshörstück auf, wo mir wird erklären, um was es hier geht im «Heiteren Sargatelier».
Ja, in dem Fall darfst du als erstes mal mit den Kopfhörern ein ruhiges Eckchen suchen und dann können wir näher weiter schauen, was dich interessiert und was ich dir noch erzählen darf.
Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen hier im «Heiteren Sargatelier». In den nächsten paar Minuten möchten wir mit dir ein paar Gedanken rund um den heiteren Tod teilen.
Ich Im Hörstück erfahre ich, dass es beim Sargatelier darum geht, die Endlichkeit vom Mensch wahrzunehmen. Sich damit auseinanderzusetzen, dass unser Leben nur einmal gibt und es nicht ewig gehen wird. Dass es sich lohnt, schon ab und zu an den Tod zu denken, bevor er da ist. Sargatelier soll Raum bieten für die vielen offenen Fragen, die der Tod mit sich bringt.
Wie möchte ich sterben? Wer würde mich begleiten? Wo soll ich beerdigt werden? Was sollen meine Liebsten von mir mitnehmen? Welcher Song soll bei meiner Bestattung gespielt werden?
Das habe ich mir auch schon überlegt. Ich fand, glaube ich, irgendetwas von der Nina Chuba noch witzig. Während ich dort höckle, klicke ich mir durch meine Playlist durch. Das? Nein, das ist irgendwie doch ein bisschen too much. Oder das? Im Sargatelier gibt es aber noch mehr zu tun, als in einem gemütlichen Sessel zu versumpfen und mir mein Hirn abzugrübeln darüber, welcher Track echt schon am meisten Fakt vor so einem offenen Grab. Die Idee ist, dass ich aktiv werde und mit allen Sinnen den Tod erkunde. Neben mir hat es einen grossen Tisch voller Krelleli, Müscheli, Perlen, Federn und anderem Krimskrams. Die darf ich brauchen, um ein Erinnerungsstück oder eine Beigabe zu einem Sarg zu basteln. Mit den Fingern fahre ich durch eine Kiste mit Plastikkugeln und Metallteilen. Was klebe ich echt schon auf mein Holzstück? Und was passiert denn mit dem fertigen Sarg? Andrea erzählt mir, dass sie die Särge, die hinten im Raum stehen, selber gebaut haben. Seit dem August tun sie und Hannes in einer offenen Werkstatt zusammen mit Menschen mit besonderen Ausgangslagen hämmern, zimmern und nageln. Das Ergebnis sind eben diese Särge.
Der heisst Transform, ist aus alten Paletten, also aus recyceltem Holz. Darum etwas Spezielles finde ich, auch unter dem Aspekt, dass ja das Holz auch schon eine lange Reise hinter sich hat und weiter auf der Reise wird gehen.
Das mit der langen Reise, das kann man beim Transform wörtlich nehmen. Der Deckel ist nämlich aus einer alten SBB-Kiste. Der Transform hat aber, so charmant wie er ist, ein Problem. Er ist zu gross, für das er in den Ofen vom Krematorium passt. Aber Andrea versichert mir, dass sie dran sind, um eine Lösung finden, sodass er dann genau wie die anderen Särge verkauft und benutzt werden kann. Benutzen, das darf man die Särge schon hier im Atelier, wenn man mutig ist. Man darf einen Sarg Probe legen.
Bist du auch schon mal im Sarg gelegen?
Ich bin auch schon mal im Sarg gelegen, ja. Ja.
Was ist das für ein Gefühl?
Schon ein Spezielles. Schon ein Spezielles. Also, wo der Hannes angefangen hat, also übrigens schon vor mehreren Jahren hat er davon angefangen zu reden, dass er gerne würde Särge selber herstellen und so irgendwie das Thema auch aufgreifen. Und in seiner kleinen Wohnung, die er noch hat, hinter der Fahne, stehen immer wieder verschiedene Särge rum. Und am Anfang hat es bei mir auch eher so Befremdung ausgelöst. Und mittlerweile merke ich, es ist etwas, das irgendwie wie also ein bisschen zu meinem Leben hat angefangen, immer wieder so Särge zu sehen. Und ganz ehrlich, also ich möchte nicht sterben, hoffentlich noch lange nicht. Gleichzeitig die Ästhetik von so einem Sarg gefällt mir irgendwie. Ja.
Ja. Oh, ich glaube, ich hätte ein Zeitchen, bis ich mich daran gewöhnen würde, Särge in meiner Wohnung rumstehen zu haben. Andrea, sie hat momentan viel mit Särgen zu tun. Aber ich frage mich schon, woher kommt die Motivation, sich immer wieder mit dem Tod auseinanderzusetzen?
Das ist eine schwierige Frage in diesem Moment. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich irgendwie nicht das Richtige sagen oder nicht die richtigen Worte oder so finden. Und vielleicht ist genau das ohne Grund. Weil ich denke, ich bin nicht die Einzige, die im Zusammenhang mit diesem Thema von Sprachlosigkeit betroffen ist oder Schwierigkeiten hat, das Richtige wollen können zu sagen oder vielleicht auch zu fühlen.
Und um diese Sprachlosigkeit ein bisschen zu brechen, kann es helfen, sich auf eine herzliche, sinnliche Art mit dem Tod auseinanderzusetzen, wie es im Sargatelier möglich ist.
Und ich finde, der Austausch über den Tod ist fast die grösste Inklusionsmöglichkeit, die es überhaupt gibt, weil wir alle eine Meinung, eine Idee, eine Vorstellung, eine Haltung zu dem haben, ganz egal mit was für Ausgangslagen wir unterwegs sind. Und ich finde, es ermöglicht ein wunderbares Gespräch auf Augenhöhe und das finde ich sehr faszinierend. Ja.
Im Tod sind alle gleich, habe ich mal gelesen als Kalenderspruch. Irgendein berühmter Philosoph hat das mal gesagt. Aber es stimmt halt wirklich, das Thema Tod verbindet uns Menschen. So ein bisschen, wie man mit jeder Person über das Wetter schwätzen könnte, könnte man auch mit jeder Person über das Sterben reden. Und gleich sagt eine kleine Stimme in mir, warum kann ich nicht einfach irgendwann gegen einen Baum fahren? Und das ist es gewesen. Warum muss ich mich schon vorher mit dem Tod auseinandersetzen?
Kann ich mir ehrlich gesagt auch schon überlegt. Oder wir sagen doch immer so, ja, es ist wichtig, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Wir sind ja bei weitem, oh mein Gott, auch nicht die Ersten, die irgendwie sagen, es macht doch Sinn, sich mit dem Lebensende zu beschäftigen. Ich glaube daran, dass es das Leben reicher macht. Ich habe das Gefühl, dass die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit einem auch mehr lässt spüren, was man im Leben selber braucht und was einem glücklich macht oder was einem viel bedeutet. Und ich habe das Gefühl, das hilft uns allen, ein bewusstes, reiches Leben zu führen.
Also so ein bisschen Memento Mori-mässig.
Ich kann nicht so gut Lateinisch.
Ich auch nicht. Das ist das Einzige, was ich aus dem Zeichenunterricht noch mitgenommen habe. Das sind da die... Memento Mori ist so... Erinnere dich des Todes oder irgend so.
Genau. Also wieso erinnere dich deine Endlichkeit für überhaupt zu merken, dass man lebt vielleicht, ja.
Nochmal genauer. Memento Mori heisst auf Latinisch «Bedenke, dass du sterben wirst». Und es war ein Leitspruch im Barock. Man hat dann ganz viele Gemälde gemalt mit Schädel und toten Fischen oder Fliegen, um die Leute daran zu erinnern, dass sie nicht ewig leben werden. Dass sie nicht ewig leben wird, das ist Andrea sehr bewusst. Aber wenn ihr merkt, kann man gleich mit ihr viel lachen und auch heitere Gespräche haben. Heiterkeit, das gehört für sie ganz fest zur Grundstimmung vom Heiteren Sargatelier.
Die heitere Stimmung ist etwas, was uns wichtig ist, wo wir irgendwie versuchen zu kreieren und die Menschen auch ein bisschen zu verzaubern damit. Und damit ist nicht einfach die endlose Heiterkeit und das Lachen gemeint, sondern eben auch das ganze Spektrum, das dazugehört. Auch tiefe Gespräche, traurige Gespräche, schwierige Momente, die vielleicht so zur Sprache kommen können.
Heiter erlebe auch ich, Sargatelier. Nach unserem Interview bleibe ich noch ein bisschen und schwätze mit verschiedenen Leuten. Eine Person erzählt mir, dass sie gerne wie die Wikinger beerdigt würde, auf einem Schiff, wo man mit einem brennenden Pfeil abschießt. Jemand erzählt mir, warum es seiner Meinung nach bei Beerdigungen vor allem ums Essen geht. Und mit jemandem habe ich es aber auch davon, wie es war, als unsere Grossis gestorben sind. Es ist schon dunkel, als ich mich wieder auf mein Velo schwinge. Beim Heimfahren bemerke ich ein warmes Gefühl in meinem Bauch. Lustig, wie fest es menschelt, wenn man über den Tod schwätzt.
Danke, Alex. Andrea Sutter oder Hannes Hergarten, die Sargatelier organisiert haben, bieten noch weitere Möglichkeiten an, sich mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. Jeden Montag organisieren sie eine offene Werkstatt im Tscharnergut, wo man zusammen Särge bauen kann. Außerdem bieten sie auch Trauerfeier an. Den Link zu ihnen findet ihr auf unserer Homepage rabe.ch. Andrea oder Hannes waren vor rund 6 Wochen schon mal bei Rabe zu Gast und haben von ihrem Projekt «Heiterer Sarg» erzählt. Der Link zu diesem Interview findet ihr ebenfalls auf unserer Homepage. Kommen wir zu unserem ersten Song. «Dalar Dalar», türkisch für «Berge, Berge» vom Sänger Barış Manço. Das Lied ist in den 70er Jahren veröffentlicht worden. Er fleht Berge an, ihm einen Weg zu zeigen, damit er geliebte Menschen noch einmal treffen kann. Ihr hört Subkutan. Mein Name ist Hüseyin Aydemir und wir reden heute über das Thema Tod und Trauer. Überall auf der Welt begegnen die Leute am Tod. Und wo Tod ist, ist auch Trauer. Um mit der Trauer umzugehen, haben Menschen verschiedenste Brüche und Bewältigungsstrategien entwickelt. Welche Ähnlichkeiten haben sich über die verschiedensten Kulturen ergeben? Wie beeinflussen die Brüche unser individuelles Trauerverhalten? Das erzählt uns der Hans-Jörg Zneu, emeritierter Professor für klinische Psychologie an der Uni Bern im Beitrag von Valerian Molle.
Am 29. August 2024 sind Brüder Matthew und Johnny Gaudreau bei einem Unfall tragisch ums Leben gekommen. Beide waren vor ihrem Tod aktive Hockey-Profis. Das ist auch der Grund, dass ich mitbekommen habe, dass zwei US-Amerikaner ums Leben sind gekommen. Das Versterben der zwei Brüder ist für die hinterbliebenen Familien selbstverständlich eine riesige Tragödie. Auch die Hockey-Welt ist geschockt. Viele Spieler haben ihre Gedanken um die Tragödie mitteilt und die NHL, die nordamerikanische Eishockey-Liga, hat mehrere Sachen gemacht, um die Brüder zu erinnern. In der aktuellen Saison spielen die NHL-Spieler mit einem Sticker auf dem Helm zu Ehren von Johnny und Matthew. Ich habe das Ganze verfolgt und mich gefragt, was für einen Einfluss hat die Kultur auf das Trauerverhalten der einzelnen Personen. Nicht nur in diesem Fall, sondern allgemein. Um das herauszufinden, wollte ich vom Hans-Jörg Znoi zuerst wissen, wie das Trauerverhalten der Mehrheitsgesellschaft in der Schweiz ist.
Die traditionelle Schweiz hat sich ein bisschen vom Trauerverhalten distanziert, insofern als dass es wenig klare Regeln gibt, wie man zum Beispiel sich öffentlich zeigt, wenn man nachher Angehörige verloren hat. Früher hat man sich äußerlich sozusagen signalisiert, ich bin Trauer, ich trage schwarz. Und damit hat man signalisiert, da ist jemand gestorben, brauche ein bisschen Schonung. Diese Tradition gibt es zum Beispiel nicht mehr.
Das Schwarztragen hat mich stark an Sticker erinnert, wo ja die NHL-Spieler zu Ehren der Goodrow-Brüder auf dem Helm tragen. Auf dem Sticker sind die Rückennummern, die die Brüder auf ihrem Hockey-Liebli gedreht haben. Für den Johnny 13, für den Matthews 21. Zwischen den Nummern ist ein grosser G für Goodrow. Auch wenn man nicht mehr über längere Zeit schwarz trägt, ist Schwarz als Trauerfarbe präsent. Sowohl in den USA wie auch in der Schweiz. Das Signalisieren von Trauer ist etwas, das man in vielen Kulturen sieht.
Ja, das wird eigentlich auch erwartet, dass man dem Zustand von Schmerz und Verlust, dass man dem Ausdruck gibt. Und in anderen Kulturen tut man sich entsprechend auch entweder weiß oder schwarz, das sind so die traditionellen Trauerkleider, dem Ausdruck geben. Und das ist so ein bisschen eigentlich in vielen Kulturen weit verbreitet.
In verschiedensten Kulturen mit verschiedensten Religionen haben sich Trauersymbole entwickelt, die einander stark gleichen. Der Hans-Jörg Znoi erklärt, wieso.
Und das hat eben damit zu tun, dass es ein biologischer Prozess ist. Und weil es ein biologischer Prozess ist, findet man in allen Kulturen den Trennungsschmerz und den Versuch, mit dem fertig zu werden. Das hat natürlich je nach kultureller Prägung unterschiedliche Formen. Aber der Schmerz, das Grundgefühl, da fehlt jemand, das Gefühl ist universal.
Das Grundgefühl vom Schmerz ist überall auf der Welt das Gleiche. Was aber verschieden ist, ist die Dauer, wo man den verstorbenen Personen nachtrauert. Ich komme wieder zurück auf einen schwarzen Sticker, den die NHL-Spieler zu Ehren der Goodrow-Brüder tragen. Sie tragen den für eine Saison lang. Also quasi ein Jahr. Das passt zur Erklärung von Hans-Jörg Znoi.
Wir haben unser Leben eigentlich so jahreszyklisch eingeteilt. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind, die Ostern und alle verschiedenen Sachen kommen sozusagen in einen Jahresrhythmus. Und das ist so stark mit unserer Kultur verbunden, dass im Prinzip sich auch das Trauerjahr eingeprägt hat. Also ein Verlust von einer sehr nahestehenden, eng nahestehenden Person, sagt man in unserem Kulturkreis, geht etwa ein Jahr.
In anderen Kulturen dauert der Zyklus hingegen nur 2 oder 3 Monate. Dementsprechend ist die Zeit kürzer, bis man einen Zyklus einmal erlebt hat, ohne die verstorbene Person. Es gibt auch Kulturen, wo die Verstorbenen noch bis zu 10 Jahren Teil des gesellschaftlichen Lebens sind. Die Toten werden erst nach 10 Jahren bestattet. So ist die gesellschaftliche Gedenkzeit in verschiedenen Kulturen verschieden lang. Die individuelle Zeit, um einen Verlust zu verarbeiten, ist aber in vielen Fällen länger, als erwartet wird.
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. In der Regel geht es länger, als wir denken. In der Regel individuell, das kann jahrelang gehen und das ist auch normal.
Die Dauer der Trauerreaktion ist individuell und gleichzeitig auch von Erwartungen geprägt.
Wenn man immer wieder konfrontiert wird, dass jemand nicht mehr da ist, zum Beispiel für gemeinsame Freunde, wo immer wenn man die trifft, kommt es wieder ab, dass man eben die Person zum Beispiel nicht mehr dabei ist. Die Lebensumstände helfen natürlich auch, dass sozusagen der Trauerprozess länger geht. Und die Gesellschaften, wo das vielleicht einfach radikal nicht so ist, also dass zum Beispiel die Erinnerungen an die verstorbene Person nicht behalten werden, dass das Leben sofort neu ausgerichtet wird, dann könnte man vorstellen, dass die Trauerreaktion, auch die individuelle Trauerreaktion, eher ein bisschen kürzer ist.
Für viele Leute in jensten Kulturen ist Religion ein wichtiger Bestandteil des Trauers. So gibt es auch überall Vorstellungen, was nach dem Tod ist. Was bedeutet der Glaube aber für die Hinterbliebenen? Kann Religion helfen, mit Verlust umzugehen?
Es gibt Leute, die Trost finden. Also, schon länger her, aber ich habe auch eine Untersuchung gemacht mit Eltern, die das Kind verloren haben. Und dort ist das als tröstlich empfunden worden, wenn man kann sagen kann, ja, jetzt hat das Kind keine Schmerzen mehr, es ist in guten Händen, es ist aufgehoben. Und der sichere Platz ist eben mit dieser religiösen Vorstellung verbunden.
Die Vorstellung, dass der geliebte Mensch in einem sicheren Hafen ist, kann tröstend und beruhigend sein. Es kann helfen, mit einem Verlust umzugehen. Doch der Glaube kann auch das Gegenteil bewirken.
Genau. Also wenn ich zum Beispiel die Vorstellung habe, dass mein Kind gestorben ist, weil ich nicht gut gelebt habe. Zum Beispiel, dass ich mich versündigt habe. Ja, dass mich Gott gestraft hat. Wenn die religiöse Vorstellung sozusagen von dem besetzt ist, dann kann das, ich denke, individuell mit viel Schmerz und Depression verbunden sein.
Das ist also die Kehrseite von Religion. Wie schon Trauerkleider und Trauersymbol ist auch die Vorstellung vom Leben nach dem Tod weit verbreitet. Das hat damit zu tun, dass wir für etwas, das mal existiert hat und jetzt aber nicht mehr, einen Platzhalter brauchen.
Die sind verbunden mit dem psychologisch sehr Unvermögen. Unser Denkapparat ist nicht für das eingerichtet, dass wir mit jemandem jahrelang zusammen waren, dass man die Person einfach löschen kann. Nein, die bleibt ihre Vorstellung noch da, aber in Wirklichkeit ist sie nicht mehr existent. Und aus dem Unvermögen, sozusagen die Nicht-Existenz sich vorzustellen, kann man zum Trick greifen, dass man einfach denkt, okay, die ist eine andere Dimension. Ja, diese Vorstellung findet man eigentlich immer, fast in allen Kulturen.
Jetzt haben wir viel über Religion und Traditionen, die seit über Hunderten von Jahren existieren, geredet. Was sind moderne Trends, die aufkommen zum Trauern?
Es gibt viele virtuelle Friedhöfe. Man kann zum Beispiel sich selber aufzeichnen und nachher zugänglich sein für die Nachkommen. Das sind alles so Möglichkeiten, Avatare, die man programmieren kann. Das sind technologisch gesehen unglaublich viele Möglichkeiten. Und was man heute sieht, ist, dass man mit denen experimentiert.
Die Möglichkeiten, die digitale Welt bringt, zeigen sich auch im Fall der Godreau-Brüder. Social Media gibt den Trauernden Ort, um ihre Gedanken und Traurigkeit zu teilen. Um die Brüder in Erinnerung zu behalten, gibt es auch verschiedene Videos zu Ehren von diesen zwei. In diesem Fall, wie in vielen anderen Fällen, vermischen sich neue Trends und traditionelle Rituale.
Der Valerian Mollet im Gespräch mit dem Hans-Jörg Zneu, emeritierten Professor für klinische Psychologie an der Uni Bern. In der türkischen Kultur ist der Tod gefühlt omnipräsent und entsprechend wird auch in der Musik viel thematisiert. Deswegen erlaube ich mir, euch wieder ein Stück aus meinem Vaterland zu präsentieren. Wenn Sie die selbst mit Dünyalara Bilder dem heißt auf Deutsch übersetzt, ich habe der ganzen Welt erzählt, dass ich dich liebe. Und es geht um eine tiefe, fast grenzenlose Liebe. Gleichzeitig spiegelt der Text auch den Schmerz wieder, wenn die geliebte Person abwesend ist. Das Lied ist anfangs 2000 von Kasim Koyuncu komponiert worden. In dieser Version, die wir jetzt hören, fungiert er als Backgroundsänger und der Hauptrolle der Sängerin Cheval Sham.
Ben seni sevdum taşım kara
topraklar. Ein wunderschönes Lied, das übrigens zum Soundtrack vom tollen Film «Auf der anderen Seite» vom preisgekrönten Regisseur Fatih Akin gehört, wo ebenfalls unser Sendungsthema «Tod und Trauer» behandelt.
Apropos.
Jede Woche haben wir an dieser Stelle einen Kulturtipp zum Sendungsthema. Heute kommt er aus dem Drachennest.
Mein Tipp zum Thema Trauer ist «Radieschen von unten», ein, so sagt der Untertitel, farbiges Buch über den Tod für neugierige Kinder. Die beiden Autorinnen, Katharina von der Garten und Anke Kuhl, befassen sich in diesem Buch mit so ziemlich allen Fragen rund um das Sterben, um den Tod, um das Abschiedsnehmen und der damit verbundenen Trauer. Sie begegnen diesen Themen säufeli und unaufgeregt, aber direkt und ohne Berührungsängste. Mit ihrer klaren Sprache und feinem Humor in den Illustrationen gelingt es ihnen, dem allem etwas von ihrer Schwere, aber nichts von seiner Bedeutung zu nehmen. Das Buch bringt dich abwechselnd zum Lachen und zum Grennen, manchmal zum Staunen und immer wieder zum Nachdenken. Und obwohl es sich in erster Linie an Kinder richtet, ist es auch für Erwachsene sehr, sehr lesens- und schauenswert.
Der Matthias Flücker vom Drachennest empfiehlt das Buch «Radieschen von unten», das bunte Buch über den Tod für neugierige Kinder von der Katharina von den Gatten und Anke Kohl. Mit diesem Kulturtipp sind wir am Ende angekommen von dieser Sendung «Subkutan» zum Thema Tod und Trauer. Diese Sendung zum Nachhören gibt es auf unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr noch nicht genug habt vom Tod, wir haben das Thema bereits vor anderthalb Jahren bei «Subkutan» schon einst behandelt. Dort kommen unter anderem zwei Kinder zu Wort.
Was denkst du, wie ist das so, tot sein?
Traurig.
Traurig?
Ich kann nicht mehr Schlecki essen.
Diese Sendung ist ebenfalls zu finden auf unserer Homepage. Das war meine erste Moderation für Subkutan. Zur Feier des Tages kann ich jetzt anstossen. Es würde niemand erstaunen, wenn ich das mit einem Glühwein zelebrieren würde. Alkohol gehört zu unserer Kultur. Und genau über das wollen wir nächste Woche reden. Glorifizierung von Alkohol bei Subkutan nächsten Mittwoch um 11:30 bei Radio Rabe. Zu der heutigen Sendung beitreten haben Alex Regenas und der Valerian Mollet. Am Mikrofon verabschiedet sich der Hüssein Eidemir. Tschüss zusammen.
Rabe. Einfach gutes Radio.
Radio.